Kapitalmarktbriefing. Der Deep Dive in die Finanzwelt. Mit Jörg Kukies.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur zweiten Ausgabe dieser neuen Podcast-Reihe von The Pioneer. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich auch um die Feiertage herum Zeit für uns nehmen, so wie auch Jörg Kukies, ehemaliger Bundesfinanzminister und zuvor lange Jahre bei Goldman Sachs gewesen, zuletzt als Co-Chef des Deutschlandgeschäfts. Er ist mir diesmal von unterwegs aus zugeschaltet, deswegen ist die Audioqualität nicht ganz so Premium. Der Inhalt wird es aber ganz sicher sein. Ich bin Josie Müller, zuständig hier für all das, was es bei uns rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen zu hören gibt. Und damit schönen guten Morgen, Herr Kukies.
Guten Morgen, Frau Müller.
Als wir im November hier auseinandergegangen waren, hatten wir uns, auch weil es hochgradig relevant für die Kapitalmärkte ist, für diese Ausgabe das Thema Handelsbeziehungen vorgemerkt. Und das in der Annahme, ja, oder auch Hoffnung, dass Mercosur bis dahin unterschrieben sein könnte. Genau das ist nun nicht passiert. Hat Sie es überrascht?
Ja, ist natürlich schade, dass es verschoben wurde. Und ich hatte natürlich sehr die Daumen gedrückt, dass der Bundeskanzler Erfolg hat, die qualifizierte Mehrheit zusammenzubringen. Aber es wurde ja nur verschoben. Also da muss man ja schon sehr klar machen, die Entscheidung ist ja jetzt nicht abgelehnt worden. Und die Tatsache, dass sich zahlreiche italienische Wirtschaftsverbände auch deutlich für eine Verabschiedung des Mercosur im Januar eingesetzt haben, gibt ja schon Hoffnung, dass es noch kommt.
Okay, Sie glauben also, dass die noch zu nehmenden Hürden nicht so unüberwindbar sind, vor allem das Veto der italienischen Landwirte, dass das also alles schnell lösbar ist und für Januar die Unterzeichnung realistisch?
Ja, es ist ja ganz interessant. Es sind ja nur Teile der italienischen Landwirte. Also beispielsweise die italienischen Weinbauern, Winzer, haben sich ja dafür ausgesprochen, es zu verabschieden. Also von daher würde ich jetzt mal sagen, ist das Bild auch nicht ganz so eindeutig, wie es manchmal dargestellt wird.
Naja, nach 25 Jahren Verhandlungen wirkt jeder Einwand vielleicht nochmal umso größer. Aber wie dem auch sei, es geht um eine Menge. Mit Mercosur würde die größte Freihandelszone der Welt entstehen. 750 Millionen Menschen würde es betreffen und auf rund 90% der gehandelten Güter würden Zölle entfallen. Aber mit welchem Nutzen denn, Herr Kukies, konkret für Deutschland?
Es ist ja ganz eindeutig, welche Branchen überproportional profitieren würden. Und das ist natürlich eine der Hauptgründe, warum es für Deutschland so wichtig ist. Da geht es um den Maschinenbau, die Automobilbranche, die chemische Industrie, die pharmazeutische Industrie. All diese exportstarken Industriebranchen würden ja massiv profitieren, wenn das Mercosur-Abkommen abgeschlossen würde. Von daher ist es völlig klar, dass es natürlich einen großen wirtschaftlichen Impuls geben würde.
Im Gegenzug würden wir aus Argentinien, Brasilien, Paraguay, Venezuela und Uruguay hauptsächlich landwirtschaftliche Produkte und Rohstoffe bekommen. Nun gibt es hier aber durchaus noch ein paar andere Handelsabkommen, an denen wir dran sind oder die ausstehen. Was sind denn die relevantesten aus deutscher Sicht und mit welcher Wirkkraft natürlich für die deutsche Wirtschaft?
Frau Professorin Flach vom IFO-Institut hat ja eine wirklich bemerkenswerte Studie geschrieben und ich finde, das sollte man unbedingt lesen, weil sie darin ganz klar illustriert hat und auch auf 30 Seiten in aller Tiefe der ökonometrischen und wirtschaftswissenschaftlichen Forschung mit allen Methoden festgestellt, dass es im Prinzip 7 große Blöcke gibt, die für uns relevant sind. Das sind auf der einen Seite die Mercosur-Staaten und auf der anderen Seite Indien, Malaysia, Indonesien, Thailand, Australien und die Golfstaaten, insbesondere die Vereinigten Arabischen Emirate. Die werden von dem IFO-Institut mit P7 benannt. Und das Interessante ist jetzt, wenn man sich einfach mal auf die Wechselwirkung fokussiert, dass wenn es gelänge, mit all diesen Regionen Freihandelsabkommen abzuschließen, dann würde es so sein, dass trotz Rückgang der Exporte in die USA und Rückgang des Handels mit der USA, wir trotzdem noch zum Anstieg des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland zwischen 0,2 und 0,5 kämen, je nachdem, wie tief die Handelsabkommen mit diesen Staaten und Regionen abgeschlossen würden.
Stichwort USA. Nach unserem vorigen Treffen waren ja EU-Vertreter mit US-Handelsminister Lutnick und dem Handelsbeauftragten Greer in Brüssel zusammengekommen. Das war jetzt, was auch, glaube ich, nicht zu erwarten war, ohne konkretes Ergebnis zu Ende gegangen? Oder lesen Sie da vielleicht auch zwischen den Zeilen schon mehr, als was offiziell verlautbart wurde?
Also was man ja sieht, und das ist ja sehr erfreulich, ist, dass relativ zu den ursprünglichen Ankündigungen ein deutlicher Pragmatismus eingesetzt hat. Deswegen in der Studie, die ich eben zitiert hat, geht ja inzwischen davon aus, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt, wenn nur die US-Handelspolitik zur Grundlage genommen wird, unser Bruttoinlandsprodukt um ungefähr 0,13% reduziert wird, die Exporte um ungefähr 1,3% reduziert werden. Also von daher zeigt sich, dass durch die erfolgten pragmatischen Einigungen, die ja den Effekt deutlich abmildern, wir schon eine deutliche Reduzierung gesehen haben. Was man aber immer noch sieht, und das ist der große Nachteil, dass die Sektoren, die ich genannt habe, Maschinenbau, Automobil, Pharma, Chemie, bis zu 20% Exportrückgang herrscht. Das heißt, insgesamt auf unsere Volkswirtschaft ist der Effekt überschaubar, aber auf die kritisch betroffenen Sektoren ist er nach wie vor sehr hoch. Und gerade in diesen Sektoren gilt es jetzt natürlich nachzuarbeiten und mögliche Kompromisse zu erreichen.
Wie hoffnungsvoll sind Sie denn aber, was das betrifft? Also zumindest für Außenstehende scheint es mir extrem schwer einzuschätzen, weil es ja fast schon abhängig von der Stimmung zu sein scheint, die bei Donald Trump gerade vorherrscht. Oder sind da seine Spitzenverhandler, ja, ich sag mal, ein Stück weit unabhängiger, als es in der Öffentlichkeit den Eindruck macht? Also was glauben Sie, wie es nächstes Jahr weitergehen könnte?
Gut, da ist die amerikanische Regierung nicht anders als die deutsche Regierung. Ja, es gibt innerhalb von Regierungen immer heterogene Meinungen. Und das habe ich bei jedem Termin, den ich in Washington hatte, gemerkt, dass genauso wie in der Bundesregierung zu dem gleichen Sachverhalt unterschiedliche Meinungen herrschen, auch in der amerikanischen Regierung das so ist. Und auch gerade bei dem Thema Handel ist natürlich ein Spannungsbogen, je nachdem, mit wem man gerade spricht. Und das zeigt natürlich auch auf, dass es Hoffnung gibt, dass es Möglichkeiten gibt, nochmal ein paar pragmatische Einigungen zu kriegen. Es ist ja so, und das wird ja überall festgestellt, dass die deutsche Industrie auch ein großes Interesse hat, weiterhin in den USA zu investieren. Daran hat die USA auch ein großes Interesse. Und deshalb finde ich es völlig legitim, dass man versucht, sich darauf einzulassen, Einigungen zu finden, die heißen können, deutsche Industrie investiert in USA. Im Gegenzug dazu werden ein paar Zollregelungen gemildert oder pragmatischer gestrickt.
Ein von Donald Trump in diesem Zusammenhang inflationär genutzter Begriff ist ja Fairness. Er bemüht sich immer sehr darum, klarzumachen, dass der bisherige Handel auf Kosten der USA gegangen wäre und eben nicht fair gewesen sei. Können denn künftige Vereinbarungen vor diesem Hintergrund, die er dann als fair bezeichnen würde, das auch noch aus europäischer Sicht sein?
Die wurden ja von gleichberechtigten Vertragsparteien abgeschlossen. Also die damalige US-Regierung, ob republikanisch oder demokratisch, hat ja diesen ganzen verschiedenen Handelseinigungen, ob das jetzt der GATT war, ob das die WTO war, egal welche Einigungen das waren, dem im Zweifel waren sogar die republikanischen Präsidenten in der Vergangenheit stärker für Liberalisierung bei den internationalen Handelsabkommen. Also von daher ist es immer ein bisschen, auch da ganz normal in der Politik, natürlich subjektiv zu sagen, was fair ist oder was nicht fair ist. Auf heute bezogen würde ich mal ein Beispiel nennen. Ja, die deutsche Automobilindustrie hat ja einen sehr klugen Vorschlag gemacht, der, glaube ich, auch noch weiterhin Chancen hat, nämlich, dass man nicht nur auf die Importe in die USA guckt, sondern auch beispielsweise da mal in Betracht zieht, dass drei der größten Automobilstandorte Amerikas die deutschen Automobilproduktionsstätten sind, ja, wo VW und BMW und Mercedes ja in Alabama, in Georgia, in South Carolina gigantische Autowerke haben. In manchen Statistiken taucht BMW als der größte Automobilexporteur der Vereinigten Staaten auf, beispielsweise. Ja. Und die Idee der deutschen Automobilindustrie ist ja zu sagen, dass wenn in Amerika produzierte, von deutschen Herstellern gebaute Autos exportiert werden, dann müsste eine Gutschrift erfolgen, die es dann diesem Unternehmen auch erlaubt, ein Fahrzeug einzuführen, ohne dass Zölle anfallen. Und ich kann mich noch erinnern, in meinen Gesprächen mit Vertretern der US-Administration war das ein Vorschlag, der durchaus konstruktiv gesehen wurde. Er ist bisher nicht umgesetzt, aber ich glaube, das ist eine Möglichkeit und der lässt sich ja auch beliebig auf die chemische Industrie, wo ja auch deutsche Hersteller in den USA sehr viel produzieren und andere auch ausweiten potenziell.
Nun setzt das ja immer aber auch voraus, dass zum Beispiel die deutschen Autohersteller in den USA ihre Autos künftig auch noch abgesetzt bekommen. Da gibt es ja durchaus Skeptiker, die sagen, in den nächsten 10 Jahren werde das immer schwieriger. Würde man es China nicht so schwer machen, wären die eine starke Konkurrenz. So aber sind es vielleicht die US-Hersteller. Wie groß ist denn die Hoffnung, dass die deutschen Autobauer auch künftig in den USA noch eine bedeutende Rolle spielen werden?
Naja, also die Aversion, sage ich mal, gegen chinesische Automobilimporte seitens der amerikanischen Regierung ist ja mindestens genauso hoch, wenn nicht noch höher, als gegenüber deutschen Automobilherstellern. Also von daher würde ich sagen, ist da gegenüber China nicht mit einer Benachteiligung zu rechnen. Im Gegenteil, zu meiner Regierungszeit hatte ich viele Gespräche, insbesondere im Weißen Haus, bei denen noch die Biden-Administration große Sicherheitsbedenken hatte, chinesische Fahrzeuge in den USA in großem Stil zuzulassen. Also von daher würde ich sagen, da gibt es auf jeden Fall mindestens gleich große Chancen. Und wenn ich sehe, wie wenig Erfolg die chinesischen Hersteller bisher auf dem deutschen Markt haben und auf dem amerikanischen Markt, dann ist es jetzt ja nicht so, dass da gerade ein Riesenabsatz herrscht. Die chinesischen Hersteller sind im eigenen Heimatland sehr erfolgreich. In manchen Schwellen- und Entwicklungsländern sind sie sehr erfolgreich. Aber in den USA und Europa sind die Zahlen jedenfalls bisher noch nicht so, dass sie, neulich gab es ja einen Bericht im Pioneer, der Statistik, dass in Deutschland nicht mal 1% erreicht werden, ja, also in Zulassungszahlen. Von daher sind wir da noch weit entfernt davon, dass die Konsumentinnen und Konsumenten in den USA und in Europa massiv chinesische Elektrofahrzeuge nachfragen.
Aber brauchen die chinesischen Hersteller diese Märkte überhaupt, wenn sie den Rest der Welt erobern können? Wir haben Afrika mit vielen aufstrebenden Nationen als Markt, wo China zunehmend stärker wird. Wir haben Lateinamerika. Also besteht nicht die Gefahr, dass wir unsere eigenen Märkte überschätzen und neben uns jemand anders ganz groß wird?
Absolut, aber das ist genau da. Kommen wir wieder zum Ausgangspunkt zurück. Ich habe Ihnen ja die 7 Regionen genannt, die strategisch von großer Bedeutung sind für Europa als Handelspartner. Mercosur, also Lateinamerika, Indien, Malaysia, Indonesien, Thailand, Australien und die Emirate stellvertretend für die Golfstaaten. Also das sind ja genau die Regionen, in denen China versucht, massiv Marktanteile zu gewinnen. Und es ist an uns, da einzugreifen und über Zollabkommen, die ja wie viele Studien zeigen, überproportional gerade in dem Industriesektor, wie zum Beispiel Automobile hilft, da liegt es in unserer Hand, die Wettbewerbsbedingungen zu unseren Gunsten auszugestalten, indem wir viel mehr Freihandelsabkommen abschließen. Und natürlich geht es auch um die Wettbewerbsfähigkeit der Automobilhersteller selbst. Ja, das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Natürlich müssen die am Markt sich durchsetzen und natürlich müssen die Kombination aus Elektrifizierung und Softwareplattformisierung der Automobile vorantreiben. Aber das tun sie ja auch. Also sie investieren ja Milliarden und Abermilliarden in genau diese beiden Trends.
Ich habe hier gerade ein paar Zahlen vorliegen bezüglich China, das als Absatzmarkt für uns ja derzeit an Bedeutung verliert. Es ist von Platz 5 der wichtigsten deutschen Exportziele auf Platz 7 gerutscht und gleichzeitig steigen die Importe aus China, was ein neues Rekorddefizit bedeutet. Das ist doch schon beunruhigend, oder?
Ja, natürlich. Das haben wir ja bei dem Stahlgipfel gesehen, dass auch da die Position der Bundesregierung sich ändert, weil natürlich die große Gefahr, dass wir auf der einen Seite die bestehende Gefahr für Wettbewerbsverzerrungen durch hohe Subventionen, sowohl was den Energieinput angeht, als auch was direkte Subventionen für Stahlhersteller angeht, einen unfairen Wettbewerb haben. Und wenn dann noch dazu kommt, dass der Stahl, der vor der Trump-Zollpolitik nach USA nicht mehr in die USA geht, dann nach Europa umgeleitet wird, dann muss natürlich Europa irgendwann auch mal sagen, der pure Freihandel wird dann kontraproduktiv, wenn eine Seite es ausnutzt. Und deshalb ist es völlig klar, dass man da alles andere als naiv sein darf, insbesondere in Sektoren, bei denen China massive Überkapazitäten produziert.
Wir kommen zu den ersten Rückmeldungen von Hörern und Hörerinnen. Wir haben einige Fragen zu dem inzwischen verworfenen Plan bekommen, die eingefrorenen russischen Vermögenswerte der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Deren Abwehrkampf gegen Russland treibt das Land ja zunehmend Richtung Staatsbankrott. Für die einen war dieser Rettungsansatz unverantwortlich, weil er zum einen gegen internationales Recht offenbar verstoßen würde, zum anderen aber auch unabsehbare Folgen für die Finanzmarktstabilität haben könnte. Andere meinten, man müsse zumindest in diesem einen konkreten Falle genauso handeln. Herr Kukies, nun sind Sie zwar kein Völkerrechtler, aber kommen ja mit jeder Menge Erfahrung, was die Kapitalmärkte betrifft. Wo auf dem Bewertungsspektrum bewegen Sie sich denn bei dieser Grundsatzfrage?
Also wir hatten ja mehrere Phasen in dieser Diskussion. Aus unserer Sicht der damaligen Bundesregierung war ja die ganz, ganz, ganz ursprüngliche Idee, wir ziehen die russischen Vermögen einfach ein und begründen das mit dem russischen Angriffskrieg. Das hat aus unserer Sicht damals völkerrechtlich nicht ausgereicht. Ja, das war Punkt eins. Da stehe ich auch dazu, und alle Bewertungen, die es jetzt über die verschiedenen Kommissionsvorschläge gegeben haben, haben auch bestätigt, dass es eine Weiterentwicklung dieser Position bedarf hat. Aber diese Weiterentwicklung ist ja eingetreten. Also die Struktur, die in den verschiedenen Varianten von der Kommission vorgelegt hat, war ja weit entfernt von dem ursprünglichen zu diesen beiden alternativen Freeze, was wir ja machen, nämlich einfrieren und Seize einziehen, hat es ja eine Weiterentwicklung gegeben. Und ich glaube, das ist technisch, juristisch und völkerrechtlich, auch wenn Sie zu Recht sagen, ich bin kein Völkerrechtler, aber das hat ja eine sehr fundamentale Rolle gespielt in der Weiterentwicklung. Das heißt, man ist ja abgekommen von diesem puren Dualismus Seize versus Freeze zu einer Nutzung der eingefrorenen russischen Vermögensgegenstände als Collateral, also als Besicherung für ein Darlehen. Dadurch kommt man ja ab von der Entscheidung Seize or Freeze. Freeze, was ja völkerrechtlich unzweideutig möglich ist, behält man bei, aber man nutzt die Assets in einer anderen Weise, als sie einzuziehen. Und das war ja die Grundidee hinter den verschiedenen Varianten der Kommissionsvorschläge. Jetzt hat es da immer noch getrennte Meinungen gegeben, deshalb kam es ja nicht dazu, aus meiner Sicht bedauerlicherweise, weil man Belgien insbesondere nicht die Zusicherungen geben konnte, die für Belgien ausgereicht hätten. Aber man hat ja eine andere Lösung gefunden. Und da hat die Bundesregierung ja eine sehr aktive Rolle gehabt, sodass jetzt möglich ist, dass das, was Sie sagen, drohender Staatsbankrott, unter gar keinen Umständen eintreten wird, weil ja mit den 90 Milliarden, die jetzt zugunsten der Ukraine mobilisiert werden, eine Lösung gefunden wurde, die auf jeden Fall ein solides Haushalten und eine weitere Finanzierung der Abwehr gegen den russischen Angriffskrieg weiterhin möglich sein wird.
Geht man eigentlich ernsthaft davon aus, dieses Geld jemals zurückgezahlt zu bekommen?
Das ist ja einer Friedenslösung dann überlassen. Und das ist natürlich sehr schwer vorherzusagen. Aber natürlich wird Europa darauf bestehen, dass Russland den Schaden, den es angerichtet hat, auch materiell, auch finanziell wieder gut machen muss. Und wenn man jetzt mal in die Geschichte zurückgeht, ist das als Resultat von Friedensverhandlungen ja nicht unüblich, dass Reparationszahlungen gezahlt werden. Und das im Zuge einer möglichen Lösung für Reparationszahlungen auch die russischen eingefrorenen Aktiva genutzt werden, das ist ja durchaus plausibel.
Vor diesem Hintergrund beispielhaft mal ganz konkret der Kommentar eines Hörers. Walter Neumeister hat geschrieben, der Sprung des Kanzlers hatte in Brüssel strukturell zu wenig Anlauf, wo die Lösung mit einer Deutschlandgarantie nach deutschem Recht zu suchen gewesen wäre. Die Perspektive zielt auf den Einsatz des Tage-2-Saldos. Dort liegt ausreichend Volksvermögen brach, dieses Risiko zu schultern. Hierzu wäre ich doch sehr interessiert, die Auffassung Ihres Experten Cookies zu vernehmen.
Also ich weiß nicht, wie er sich das vorstellt, genau wie die technisch genutzt werden können. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man die Thematik der Tage-2-Salden mit den russischen eingefrorenen Vermögensgegenständen effektiv vermengen könnte. Also sowohl ökonomisch als auch juristisch hielt ich das für eher komplexitätserhöhend. Und wir haben ja gesehen, wir kamen ja schon mit der Komplexität der Nutzung der russischen Vermögensgegenstände als Sicherungsgeber nicht zurande. Also deshalb kann ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen, wie das funktionieren könnte. Aber da reicht vielleicht meine Fantasie nicht aus und vielleicht müsste der Hörer noch ein bisschen spezifischer sagen, wie er sich das vorstellen würde. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das eine Lösung ist. Zumal wir ja eine Lösung gefunden haben jetzt, ja, die erstmal funktioniert.
Ein zweites Thema, das einige unserer Hörerinnen und Hörer beschäftigt, geht in eine ganz andere Richtung. Stichwort Krypto. In der vorherigen Ausgabe meinten Sie, die hätten den Test der Zeit noch nicht bestanden. Die Entwicklungen gerade in den vergangenen Wochen geben Ihnen da auch absolut recht. Dennoch ist es so, dass es immer mehr Möglichkeiten auch für kleine Privatanleger gibt, da einzusteigen. Schon allein durch die vergleichsweise neuen Krypto-ETF. Nun gelten ETF ja an sich als relativ sicher und damit auch für die geeignet, die keine großen Anlageerfahrung mitbringen. Neo-Broker bieten leichte Möglichkeit, das Ganze per App zu machen. Und trotzdem ist es doch aber so, dass Krypto-Assets nach wie vor ein total vages Geschäft sind im Vergleich zu traditionellen Investitionsformen und damit deutlich riskanter.
Es ist ja immer so ein bisschen die Frage, was kaufe ich mir, wenn ich mir einen Vermögensgegenstand ins Depot lege? Ja, also bei einer Aktie weiß ich genau, eine Aktie ist eine Beteiligung an einem Unternehmen. Das heißt, mir fließen die Cashflows, die dieses Unternehmen in der Zukunft erwirtschaften wird, während ich Aktionär bin, zu, sowohl in Form von Dividenden als auch in Form von thesaurierten Gewinnen, die dann natürlich auch Eigenkapital erhöhend und wertsteigernd prinzipiell für die Aktionäre wirken. Auch wenn Unternehmen eigene Aktien zurückkauft, wird es ja materialisiert, indem die Anzahl der Aktien runtergeht. Also da ist es extrem klar, welcher Gegenwert in meinem Portfolio liegt, wenn ich eine Aktie kaufe, auch wenn der prozentuale Anteil an einem Unternehmen nur gering ist, gehört mir trotzdem der durch meinen Kapitaleinsatz verbriefte Anteil an den Cashflows. Bei einer Anleihe ist es anders, aber trotzdem in der Hinsicht vergleichbar, als dass eine reale Zusage des Emittenten des Wertpapiers zugrunde liegt, nämlich A, Zinsen während der Laufzeit und B, Kapitalrückzahlungen, wenn der Bond fällig wird. Ja. Bei Wandelanleihen ist es so, dass zusätzlich zu dem Bond, das heißt Rückzahlung und Zinsen, noch dazu kommt, dass man eine Option, wenn der Aktienkurs steigt, dann bekommt man die Option, statt als festen Betrag in Aktien zurückzuwandeln. Also überall dort sind harte Versprechungen auf Gegenleistung. Wenn ich ein Gold-ETF kaufe, dann wird Gold als Gegenwert deponiert und gesichert als physische Gegenleistung. Das ist bei Kryptowährungen anders. Also das muss man sich einfach bewusst sein, dass es eben nicht so eine konkret reale Unterfütterung bei den meisten Kryptowährungen gibt. Und das führt natürlich dazu, dass diese spekulativen Schwünge auch stark sein können. Natürlich, der Bitcoin in seiner Architektur hat diese Verknappung ja inhärent drin, dass das Mining teurer und teurer und teurer wird und die Anzahl, die insgesamt ausgegeben wird, also das Angebot, ist ja stark begrenzt. Aber man muss einfach wissen, was die Gegenleistung ist. Ja, und da muss man natürlich dann auch innerhalb der ganzen Welt, es werden ja auch oft in Diskussionen munter Stablecoins und Kryptowährungen durcheinander geworfen. Bei Stablecoins muss man sich im Gegenzug sehr genau angucken, wie stark die Besicherung durch physische Vermögensgegenstände im Stablecoin Collateral Pool dann ist. Ja, deshalb würde ich sagen, es ist einfach abhängig von den jeweiligen Ausgestaltungen. Deshalb müssen sich Anleger auch sehr genau angucken, was ist denn tatsächlich der Gegenwert, den ich mir da für den Anspruch, den ich erwerbe, was steht dagegen? Ja, und das ist halt bei allen Kryptowährungen sehr unterschiedlich ausgestaltet. Bei manchen ist es gar nichts.
Wie ist denn dann aber vor diesem Hintergrund das zu bewerten, was BlackRock-CEO Larry Fink neulich sagte, wonach einige Staatsfonds ohne großes Aufsehen, wenn nicht gar heimlich, die Dips nutzen und systematisch Bitcoin kaufen als langfristiges Reservevermögen? Eine Zuhörerin fragte, ob das nicht, Zitat, ein Stück weit shady sei.
Also ich würde jetzt nicht sagen shady, weil solange man sich bewusst ist, was die Chancen und Risiken des Anlagegegenstandes ist, dass man sich ins Portfolio legt und bewusst damit vorgeht und auch bewusst entscheidet, welchen Prozentsatz an einem Portfolio diese Wertgegenstände haben, dann kann das als Beimischung, es gibt ja immer das große Ziel, Rendite mit möglichst unkorrelierten Wertgegenständen zu erzielen, dann kann das als Beimischung durchaus sinnvoll sein, auch wenn es andere Kriterien von Aktien und Bonds nicht erfüllt. Aber sie werden garantiert keinen seriösen Staatsfonds dieser Welt finden, der 90% seines Depots mit Bitcoins belegt. Alles, was ich bisher gehört habe, und ich lese die Aussage von Larry Fink auch überhaupt nicht anders, die betreiben es als überschaubare Beimischung in einem großen Portfolio.
Eine weitere Rückmeldung führt uns nochmal in vertrautere Gewässer, in die USA, zur Fed. Donald Trump hat ja angekündigt, dass die Amtszeit von Jerome Powell nicht erneut verlängert werde, also im Mai 2026 endet. Einige Kommentatoren sehen damit das Ende der Unabhängigkeit der US-Notenbank gekommen. Dementsprechend aufgeregt die Schlagzeilen um dieses Thema. Und ehrlich gesagt habe ich auch meine Zweifel, ob dieses Amt weiter so ausgeübt werden kann wie bislang, wenn man schaut, wie Donald Trump all das kommentiert und Druck macht. Wie schätzen Sie das denn als jemand ein, der da viel tiefere Einblicke hat als die meisten Menschen so?
Also ich kann ja auch nur meine Meinung zu dem sagen, was ich so lese und höre. Es sind ja zwei Kandidaten explizit genannt worden, Kevin Warsh und Kevin Hassett. Zu beiden hatte ich das Privileg, guten Draht aufgebaut zu haben, als ich in der Bundesregierung war. Und ich kann nur sagen, beides sind sehr starke, gute Ökonomen. Ja, also der Kevin Warsh hat ja eine sehr lange Vergangenheit im ganzen Zentralbankensystem der USA. Mit Kevin Hassett habe ich ja ausführlich gesprochen, als ich im Weißen Haus war. Und beide werden sicherlich nur das tun, was dem Mandat der amerikanischen Zentralbank entspricht. Also von daher würde ich auch eher sagen, dass ich da entspannter bin, als man manchen Presseberichten entnimmt.
Da wäre ja durchaus schön, wenn dieses Themenfeld nicht auch noch zum Problemsektor wird. Denn mit Blick auf dieses zu Ende gehende Jahr ist ja insgesamt an vielen Stellen, insbesondere bei uns in Deutschland, fast so etwas wie Endzeitstimmung verbreitet worden.
Also ich würde Ihnen total zustimmen, dass viele der, Sie haben es ja Endzeitstimmung genannt, viele der Sichtweisen, die nur negativ auf das, was sich in Deutschland, Europa tut, übertrieben sind. Gar keine Frage. Ich finde, es hat sich viel mehr getan. Ich finde, die Bundesregierung hat viel mehr verabschiedet und gemacht, auch seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, als man teilweise so den sehr negativen Berichten entnimmt. Auf der anderen Seite müssen wir die Probleme unserer Wirtschaft, sowohl deutsch, europäisch, global, extrem ernst nehmen. Also leider ist es so, dass seitdem wir gesprochen haben, die meisten volkswirtschaftlichen Prognosen für Deutschland tendenziell schlechter geworden sind für 26, 27 fortfolgende. Das sollte die Bundesregierung aber als Motivation nehmen, in der Reformpolitik, in der Politik der strukturellen Reformen, die wir jetzt dringend brauchen, in den Arbeitsmärkten, in den Rentensystemen, Entbürokratisierung und so weiter, einfach noch mehr zu machen und stärker zu werden, weil einfach dieses Thema Wachstumspotenzial noch der Bereich ist, bei dem es am meisten Skepsis gibt. Ich sehe weniger Skepsis inzwischen über die Fähigkeit und der Möglichkeit Deutschlands, die fiskalischen Impulse zu setzen. Ja, wir hatten ja noch gerade im Bundestag 52 Milliarden Beschaffungsprogramm, das größte aller Zeiten für die deutsche Bundeswehr. Ja, zum großen Teil zum Nutzen europäischer Unternehmen, die Verteidigungsgüter herstellen. Im Infrastruktursondervermögen hat man ein hervorragendes Gesetzespaket jetzt im Kabinett, um Infrastrukturmaßnahmen zu beschleunigen. Die mittelfristige Finanzplanung, der Haushalt, der seit unserem letzten Gespräch verabschiedet wurde, zeigt, die Ausgabenprogramme sind da. Aber zusätzlich zu diesen staatlichen Impulsen, die ja positiv gesetzt werden und die zunehmend glaubwürdig werden, brauchen wir jetzt noch klarere, offensiver, konsequenter vorangetriebene Reformen in den Bereichen, ich habe es ja genannt, Arbeitsmarkt, Rente, Entbürokratisierung, die uns strukturell auch voranbringen. Das wird der große Gradmesser sein. Es ist ja schon viel erreicht worden und wie gesagt, aus meiner Sicht mehr, als es den Anschein hat, wenn man die Presse liest. Aber es muss jetzt nochmal ein richtiger Impuls kommen.
Naja, zumal ja alle auf den Herbst der Reformen gesetzt haben und davon ja so richtig viel nicht zu spüren war. Insofern bleibt jetzt die Hoffnung auf einen Winter oder Frühling der Reformen, die ja so klingt's bei Ihnen durch, schon begonnen haben.
Also wenn man die Summe der Maßnahmen nimmt, die gemacht wurden, wir haben ja in unserem letzten Gespräch einige genannt, seitdem sind noch mehrere dazugekommen, ein großes Entbürokratisierungspaket. Die Europäische Union hat in der Nachhaltigkeitsberichterstattung richtig gute Fortschritte gemacht. Der Europäische Rat hat zugestimmt, das Parlament hat zugestimmt, die Kommission hat zugestimmt. Es gibt jetzt ganz viele Vereinfachungsmaßnahmen. Da hat das Duo Merz-Klingbeil riesige Erfolge in Brüssel durchgesetzt, was diese Entbürokratisierung auf europäischer Ebene angeht, gemeinsam mit dem französischen Präsidenten. Also da ist schon spürbar, dass sich viel mehr tut, als was bisher wahrgenommen wird. Aber es fehlt halt das große Paket. Ja, also Gerhard Schröder hat ja damals mit einer großen Rede gesagt, das sind jetzt die Reformschritte, die wir machen, und hat ein Paket zur Abstimmung gestellt. Bei unserer Reformpolitik sind es halt mehr 20 einzelne Gesetze, die nach und nach kommen. Welches besser ist, weiß ich nicht. Kommunikativ ist wahrscheinlich so der Big Bang Agenda 2010 damals, war der große Erfolg auch kommunikativ. Das fehlt halt noch so ein bisschen. Aber ich glaube, das ist ja mehr eine Frage der Kommunikation. In der Substanz, finde ich, sind Steuerentlastung da, Energiepreissenkung da, Entbürokratisierung ist da. Wir sehen jetzt ein sehr vielversprechendes Gesetz zur privaten Altersvorsorge. Hatten wir ja letztes Mal sehr ausführlich drüber gesprochen. Da kann ich nur sagen, Hut ab, was da das BMF vorgelegt hat, geht genau in die richtige Richtung für wesentlich mehr private Altersvorsorge. Auch die Möglichkeit, stärker auf Renditeaktien zu setzen, ist da drin, wird auch steuerlich stark gefördert. Also da sind ja wirklich Sachen passiert. Wenn jemand sagt, es passiert nichts, dann müssen die sich die Gesetze mal angucken und lesen, was denn tatsächlich kommt. Ja, das findet ja viel statt.
Das lassen wir als Schlusswort stehen, denn selbst zur Weihnachtszeit kann man sich kaum mehr positive Einschätzungen wünschen. Insofern danken wir zunächst mal unseren Hörerinnen und Hörern fürs Dabeisein heute, wünschen ein paar schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr, wo auch wir zwei uns dann wieder hören werden in so ungefähr 4 Wochen. Herr Cookies, bis dahin.
Vielen Dank, Frau Müller, und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch Ende Januar.
Kapitalmarktbriefing. Der Deep Dive in die Finanzwelt. Mit Jörg Cookies.